NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. Die SPD will weg von Hartz IV. In Frankreich gibt es Tote und Verletzte bei Protesten gegen die hohen Benzinpreise. Und in Argentinien ist ein vor einem Jahr verschwundenes U-Boot entdeckt worden. Das sind einige unserer Themen. Und am Ende der Sendung, wie immer am Wochenende, der Sport. Zunächst aber nach Washington. Dort gibt es neue Erkenntnisse im Mordfall Khashoggi. Der Geheimdienst CIA ist sich mittlerweile sicher. Die Spur führt ins Königshaus von Saudi-Arabien. Der mächtige Kronprinz persönlich soll den Mord im Konsulat in Istanbul angeordnet haben. Dabei versucht Saudi-Arabien seit Wochen, den Thronfolger aus der Schusslinie zu nehmen. Gerade erst forderte die Justiz für die angeblich Verantwortlichen die Todesstrafe. Der Kronprinz habe von alledem nichts gewusst, hieß es in Riad. Washington sieht das nun anders und verschärft den Ton gegenüber dem wichtigen Verbündeten am Golf. Mehr dazu von Sebastian Schreiber.
Bevor US-Präsident Trump am Morgen vor dem Weißen Haus in seinen Hubschrauber stieg, riefen ihm die Journalisten Fragen zum Fall Khashoggi zu. Viel sagte Trump dazu nicht. Die CIA wird heute mit mir sprechen. Wir sind noch nicht informiert worden. Trump kündigte an, auch mit Außenminister Pompeo über die Entwicklungen zu beraten. US-Medien berichten übereinstimmend, der Auslandsgeheimdienst CIA sei sicher, Kronprinz Mohammed bin Salman habe angeordnet, den regierungskritischen Journalisten Khashoggi ermorden zu lassen. Shane Harris von der Washington Post war an der Recherche beteiligt. Er spricht von einem Mosaik, das die CIA zusammengesetzt hat. Die CIA hat unterschiedliche Quellen, unter anderem ein Telefonat, das der saudische Botschafter in den USA mit Khashoggi geführt hat. Das ist alles eine streng vertrauliche Angelegenheit. Der saudische Botschafter, von dem Harris spricht, ist Khalid bin Salman, der Bruder des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Den Berichten zufolge soll der Kronprinz seinen Bruder vor Khashoggis Tod beauftragt haben, den Journalisten anzurufen. In dem Telefonat dann habe der Botschafter Khashoggi vorgeschlagen, in das saudische Konsulat nach Istanbul zu gehen, um Dokumente abzuholen, er sei dort sicher. In dem Konsulat war Khashoggi Anfang Oktober ermordet worden. Khalid bin Salman wies die Vorwürfe zurück, das Telefonat habe nicht stattgefunden. Auch sein Bruder, Kronprinz Mohammed bin Salman, hat immer wieder beteuert, von einem geplanten Mord nichts gewusst zu haben. Stattdessen hätten hochrangige Regierungsvertreter den Mord im Alleingang geplant. Für den ehemaligen CIA-Chef James Clapper ist das kaum glaubwürdig. Er sagte CNN, von Anfang an war es klar, dass ein Plan wie dieser ohne das Wissen des Kronprinzen, aber auch ohne seine direkte Anweisung, nie hätte ausgeführt werden können. Kronprinz Mohammed bin Salman gilt im Golfstaat als Reformer, der das Land nach seinen Vorstellungen umkrempelt. Die USA unterhalten enge Beziehungen zum Königshaus. Trotz der neuesten Vorwürfe im Fall Khashoggi betonte US-Präsident Trump, wie wichtig die Partnerschaft mit Saudi-Arabien sei, wie wichtig die Investitionen seien. Sie sind ein echt großartiger Verbündeter, wenn es um Jobs und Wachstum geht. Fraglich bleibt, wie mögliche Sanktionen der USA ausfallen, wenn sich die Vorwürfe gegen den Kronprinzen bestätigen. US-Vizepräsident Pence sagte am Rande eines Wirtschaftsforums in Papua-Neuguinea, die USA seien entschlossen, all diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die für den Mord an dem regierungskritischen Journalisten verantwortlich sind.
Es ist das Trauma der SPD. Hartz IV, die Reform der Arbeitslosenversicherung unter Kanzler Gerhard Schröder. Wohl keine Entscheidung hat die SPD so viele Wählerstimmen und Mitglieder gekostet. Deshalb versucht die Partei, einen Schlussstrich zu ziehen. Die Parteivorsitzende selbst setzt sich jetzt an die Spitze der Bewegung, wie Thorsten Huhn aus Berlin berichtet.
Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat mit neuen Vorschlägen die Diskussion über eine Reform des von vielen abgelehnten Hartz-IV-Systems angeregt. Es müsse verhindert werden, dass überhaupt so viele Menschen wie heute auf Grundsicherung angewiesen seien, schreibt Nahles in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zitat Nahles:
Die Arbeitslosenversicherung muss wieder zum wichtigsten Sicherungs- und Unterstützungssystem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden. Über einen Rechtsanspruch muss weitgehend verhindert werden, dass Arbeitnehmer überhaupt auf Grundsicherung angewiesen sind.
Man wolle die Grundsicherung wieder auf ihren ursprünglichen Kern zurückführen, als soziales Netz, wenn es gar nicht anders gehe, das man aber so schnell wie möglich wieder verlassen können sollte. Nahles ist dagegen, möglichst viele sozialpolitische Leistungen in eine große Grundsicherungsleistung zu überführen. Das würde den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen der Betroffenen nicht gerecht. Die neue Grundsicherung müsse ein Bürgergeld sein, fordert Nahles. Die Leistungen müssten klar und auskömmlich sein, Sanktionen weitgehend entfallen. Das stärke den sozialen Zusammenhalt im Land. Wichtig ist der SPD-Vorsitzenden auch ein Grundsatz.
Wer sich im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligt, muss besser dastehen als jemand, der sich nicht beteiligt. Anstrengungen zur Überwindung der Hilfsbedürftigkeit sollten belohnt werden.
Nahles möchte vor allem die Zahl der Kinder mit Hartz-IV-Bezügen verringern. Dafür brauche man eine eigenständige Kindergrundsicherung, schreibt sie. Bei der CDU stoßen die Vorschläge auf Ablehnung. Wir dürfen und werden Hartz IV nicht abschaffen, sagte der christdemokratische Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Zeitung Die Welt. Die Hartz-IV-Reform sei richtig gewesen. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende habe wesentlich geholfen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Ähnlicher Ansicht ist DGB-Chef Rainer Hoffmann. Auch wenn Korrekturen an Hartz IV notwendig seien, sei es keine gute Idee, Arbeitslose gar nicht mehr zur Aufnahme von Arbeit zu bewegen, sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hatte kürzlich Vorschläge für Änderungen an Hartz IV gemacht. Er hält das für nötig, weil sich die Arbeitswelt stark verändern wird.
Wir laufen auf eine andere Arbeitswelt zu. Wir werden im Angesicht der Digitalisierung permanente Wechsel in den Arbeitsverhältnissen haben. Und wir brauchen Stabilität und Vertrauen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Insofern sind alle Überlegungen davon geleitet, keinen Druck, keinen Zwang, keine Bestrafung, keine Würdelosigkeit zu produzieren, sondern Anreize zu schaffen, um so den Menschen Mut zu geben. Und alles Weitere ergibt sich dann daraus.
Es gehe darum, Menschen nicht zu degradieren, sondern einen Leistungsanreiz zu schaffen, wenn sie sich fortbildeten. Es sei das attraktivere System, wenn Menschen in Arbeit gingen, erklärte Habeck.
Wenn es um die Preise für Benzin und Diesel geht, reagieren Deutsche und Franzosen unterschiedlich. In beiden Ländern klettern die Anzeigen an den Zapfsäulen ja auf immer neue Rekordstände. Doch während der deutsche Autofahrer zwar flucht, aber dennoch tankt und zahlt, streifen sich die Franzosen kurzerhand gelbe Warnwesten über und legen mal eben den Verkehr lahm im gesamten Land. Dabei gab es heute, am nationalen Protesttag, Verletzte und sogar eine Tote. Aus Paris, Sabine Wachs.
Macron, Démission, Macron tritt zurück, rufen die wütenden Demonstranten. In ihren gelben Warnwesten, den Gilets jaunes, laufen sie mitten auf der Fahrbahn die Champs-Élysées herunter. Nachdem viele von ihnen am Vormittag die Pariser Ringautobahn Peripherique blockiert haben, sind sie jetzt auf dem Weg zum Amtssitz des Präsidenten, zum Élysée-Palast. Wir sind hier, weil die Steuern steigen, vor allem die auf Benzin und Diesel, sagt Stephanie. Und irgendwann ist das Maß dann voll. Wir haben die Schnauze voll von den Steuererhöhungen. Wir zahlen nur noch Steuern, Steuern und nochmal Steuern. Sicherheitskräfte hindern die Protestler daran, direkt vor den Élysée-Palast zu ziehen. Tausende Menschen stehen auf dem Place de la Concorde und blockieren den Verkehr an einem der größten Knotenpunkte von Paris. Einige versuchen, die Polizeisperren zu durchbrechen. Ein großes Problem für die Polizisten ist, dass kaum eine Demonstration im Vorfeld angemeldet wurde, niemand für die Organisation verantwortlich ist. Der Protest hatte sich dezentral über die sozialen Netzwerke organisiert. Unsere Befürchtung ist, dass hier Menschen protestieren, die keine Erfahrung mit Demonstrationen haben, sagte Innenminister Christophe Castaner am Morgen. Die Zwischenfälle im Laufe des Tages gaben ihm recht. Ein tödlicher Unfall ereignete sich an einer Straßenblockade in der Nähe von Grenoble. Mindestens 47 Menschen wurden an Straßenblockaden im ganzen Land verletzt. Am Tunnel des Mont Blanc setzten Polizisten Tränengas gegen die Protestler ein. Vor allem die extrem linke wie die extrem rechte Opposition werfen der Regierung vor, die Tote und die Verletzten gingen auf ihr Konto. Diese Ansicht teilt der Chef der konservativen Republikaner, Laurent Wauquiez, zwar nicht, trotzdem attackiert auch er die Regierung für ihre Steuerpolitik.
Ça fait un an.
Ich habe schon vor einem Jahr Alarm geschlagen. Ich habe sehr früh gemerkt, dass die Steuererhöhungen nicht haltbar sind. 15 Euro mehr zahlen die Bürger für einmal Volltanken. Das ist unverhältnismäßig. Deshalb müssen wir den Protestlern beistehen. Alle gewählten Volksvertreter müssen die Gilets jaunes unterstützen. Frankreichs Regierung hält trotz der heftigen Proteste an der Steuererhöhung für Diesel und Benzin fest. Mit dem Geld sollen Maßnahmen unter anderem gegen die Luftverschmutzung finanziert werden. Aber nicht nur die Regierung Stimmung. Auch viele Protestler haben bereits angekündigt, nicht nachgeben zu wollen. Vor allem außerhalb von Paris bereiten sich einige Gilets jaunes auf eine Nacht an den Blockaden vor. In der Hauptstadt steigt währenddessen die Anspannung. Die Demonstranten in den gelben Warnwesten versuchen weiter Richtung Élysée-Palast zu gelangen. Die Polizei versucht genau das zu verhindern und hat bereits Tränengas eingesetzt.
Keine Woche ohne Urteil, keine Woche ohne neues Fahrverbot. Dieses Mal traf es Dieselfahrer in Gelsenkirchen und Essen und mit der A40 erstmals auch eine Autobahn. Und was macht die Bundesregierung? Sie hat mal eben auf ihrer Kabinettsklausur beschlossen, die geltenden Grenzwerte auszuhebeln. Rein formal bleiben die zwar bestehen, aber auch bei einer vermeintlich geringfügigen Überschreitung um 25% sollen Gerichte keine Fahrverbote mehr verhängen dürfen. An der Qualität der Luft ändert das natürlich überhaupt nichts. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Willi Schlichting.
Hätte die heutige SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles durch ihre Pippi-Langstrumpf-Gesangseinlage 2013 den Song nicht ruiniert, es wäre wieder Zeit für das Lied von 2x3 macht 4, ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Diesmal singt das gesamte Bundeskabinett. Der Text aus der Neuregelung des Emissionsschutzgesetzes frei übersetzt. 40 gleich 50, das macht keinen Unterschied. Gemeint sind die Stickstoffdioxidbelastungen, gemessen in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Es ist die preiswerteste und schnellste Maßnahme, um Fahrverbote zu verhindern und zugleich die abgeklärteste. Enthält sie doch zwei Annahmen, die durch nichts belegt sind. Erste Nullnummer, die 50 Mikrogramm schrumpfen ganz schnell auf 40, weil die Bundesregierung etwa Nachrüstungen für Dieselbusse und Software-Updates beschlossen hat. Die 50 ist nach Regierungsverständnis also eigentlich eine bald 40. Neuland für Mathematiker und Lachnummer an allen Verwaltungsgerichten, die fast im Wochentakt Fahrverbote für alte Diesel verhängen. Welcher Richter soll Bundesregierungen, Landesregierungen, Bezirksregierungen und Kommunen denn noch glauben, dass sie es ernst meinen mit den Grenzwerten, nachdem 8 Jahre lang fast nichts passiert ist? Seit 2010 sind die 40 Mikrogramm verbindlich in Europa. Zweite Nullnummer. Die offensichtliche Annahme, man könne das, was Forscher sagen, ruhig mal ignorieren. Ja, die Wissenschaft macht es sich nicht leicht, wenn man nach direkten Zusammenhängen von Stickoxid, Krankheiten und Grenzwerten fragt. Vieles ist unerforscht, weil das Reizgas immer in einem Mix mit anderen Schadstoffen unterwegs ist. Aber die Hinweise sind da. Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Herzinfarkt, Lungenkrebs, Asthma. Stickoxide mischen oft munter mit, als dringend tatverdächtig. Und einig ist sich die Wissenschaft weitgehend auch, dass wir noch nicht wissen, welcher Wert nicht schädlich ist. Mit den 40 ist man ja kein Luftkurort. Ganz sicher ist aber, dass 50 schlechter als 40 sind. Es ist also eine zynische Abwägung zwischen wirtschaftlichen Interessen an ungehinderter Dieselmobilität und Gesundheitsschutz. Es sollte für Regierungen verbindliche Zynismusgrenzwerte geben. Die jetzige würde mit Regierungsverbot im Verkehrssektor rechnen müssen. Das wäre aber kein Problem. Man würde in Berlin einfach den Grenzwert verschieben.
Willi Schlichting kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Magdeburg setzt die AfD ihren Europaparteitag fort. Es geht um die Aufstellung der Kandidatenliste für die Wahl im Mai. Auf Platz 1 hatten die Delegierten gestern Abend erwartungsgemäß den Parteivorsitzenden Meuthen gewählt. Wie es heute weiterging, fasst Dagmar Pepping zusammen.
Nochmals Ruhe bitte jetzt.
Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kai Gottschalk hatte es als Sitzungsleiter nicht leicht. Ständige Unruhe im Saal, mehrfach mussten Stimmabgaben wiederholt werden, zunehmende Verärgerung bei Delegierten wegen des schleppenden Tempos.
Lassen wir mal die Kirche im Dorf und hören Sie zu. Ja, mal ganz klar gesagt, betreutes Wählen machen wir hier nicht.
Bis zu 2 Stunden konnte es dauern, bis die rund 550 Delegierten auch nur einen einzigen der Listenplätze für das Europäische Parlament gewählt hatten. So groß war der Andrang der Bewerber in der EU-kritischen Partei. Auf Platz 3 nach Spitzenkandidat Jörg Meuthen und dem ehemaligen SPD-Mitglied und Bergmann Guido Reil aus Essen kam Maximilian Krah, der stellvertretende AfD-Landesvorsitzende von Sachsen.
Ich bin der Kandidat des dunklen Deutschland,
sagte der Jurist, der die Europawahl im Mai als wichtigen Testlauf für die Landtagswahl in Sachsen im Herbst 2019 bezeichnete. Ziel bei beiden Wahlen, 30% der Stimmen und die AfD als stärkste politische Kraft.
Lasst uns euer Eisbrecher sein, damit wir überall in Deutschland sächsische Verhältnisse erreichen, meine Damen und Herren.
Krah konnte sich einen kleinen Seitenhieb auf die Spendenaffäre im Kreisverband von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel nicht verkneifen, als er bei seiner Bewerbung für Europa über seine internationale Berufserfahrung berichtete.
Und ich war auch Verwaltungsrat in der Schweiz, aber es gibt kein Spendenproblem.
Alice Weidel saß bei dieser kleinen Spitze gegen sie schon längst nicht mehr auf dem Parteitagspodium und tauchte den gesamten Samstag nicht mehr in der Halle auf. Ebenfalls nominiert für einen Spitzenplatz auf der Europawahlliste Lars Patrick Berg. In der AfD säßen die wahren Patrioten, die keinen EU-Einheitsstaat wollten, sondern ein Europa der Vaterländer. Ohne eine fremdbestimmte und unkontrollierte Einwanderung.
Europa muss stark sein, eine Burg, eine Festung, die Sicherheit bietet, auch für unsere Frauen und Kinder und die uns beschützt vor Menschen- und Frauenverachtenden, Messerstechern und Vergewaltigern.
Keine weitere Vergemeinschaftung der Europäischen Union, erst recht keine europäische Armee, wie sie Frankreichs Präsident Macron gefordert und Bundeskanzlerin Merkel unterstützt hat, lautet eine weitere Forderung der AfD im Europawahlkampf. Der ehemalige Bundeswehroffizier Bernhard Zimniok erhielt einen Topplatz für Brüssel mit einem Angriff auf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Flinten-Urschel, so der AfD-Kandidat, habe die Bundeswehr impotent gemacht.
Eine Urschel, muss ich sagen, die hier auf Gender setzt, die diesen Begriff Theater of War so interpretiert, als wenn es ein Tuntentheater wäre. Das ist es nicht.
Während des zweiten Tages des AfD-Parteitages marschierten rund 450 Teilnehmer einer Demonstration von der Magdeburger Innenstadt zum Messegelände. Motto der Demo: ausgehetzt. Bis auf Begleitmusik blieb alles ruhig.
Im Wahlkampf in den USA waren sie ein Riesenthema, die Migranten, die sich auf den Weg gemacht haben nach Norden. Erst nach Mexiko und dann weiter Richtung amerikanische Grenze. Präsident Trump wollte sie notfalls sogar mit Waffengewalt stoppen. Kaum sind die Wahlen vorbei, scheint Trump das Interesse am Thema verloren zu haben. Doch nun kommen die Asylbewerber an ihr letztes Zwischenziel. Sie sammeln sich in Tijuana, in Sichtweite der Grenze. Von dort meldet sich Anne-Kathrin Mellmann.
Am Ende ihres mehr als 4000 Kilometer langen Wegs kampiert die Flüchtlingskarawane wieder in einem Sportstadion. Ohne Wasserversorgung und nur mit dem bisschen Essen, das Mexikaner spenden. Aber wenigstens ist ihr Ziel dieses Mal zum Greifen nahe. Nur wenige Meter entfernt, auf der anderen Straßenseite, ragt der Metallzaun von Tijuana in die Höhe, die US-Grenze. Dahinter am Horizont zeichnet sich die Skyline von San Diego, Kalifornien ab. Sehnsüchtig schaut die Honduranerin Lesbia Navarro rüber. Ehrlich gesagt will ich noch weiterkommen und auf keinen Fall in Mexiko bleiben, auch wenn sie mir das anbieten. Ich werde um Hilfe bitten. Vielleicht geben sie mir auf der anderen Seite Arbeit und einen Platz zum Leben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Asyl, ja, darum will ich bitten. Ich glaube, morgen gehen wir zum Grenzposten und bitten darum. Die junge Mutter hat ihre vier Kinder bis nach Tijuana mitgenommen. Das jüngste ist erst zwei. Ihr Mann wurde zu Hause in der Stadt San Pedro Sula ermordet von Maras, den Jugendbanden. Viele Familien sind im Sportstadion von Tijuana. Zerzauste Kinder toben sich auf der Rutsche aus. Einige Erwachsene singen Karaoke. Mitarbeiter der mexikanischen Menschenrechtskommission stehen bereit, um die etwa 2500 Migranten darüber zu informieren, wie sie in Mexiko den Flüchtlingsstatus erhalten könnten. Aber die meisten wollen auf die andere Seite des Zauns, am liebsten auf legalem Wege. Doch dürfen derzeit nicht einmal 100 Menschen täglich bei den US-Behörden vorsprechen, um eventuell einen Asylantrag zu stellen. Die Warteliste für diese Befragungen ist jetzt schon endlos. Alles, was ab jetzt geschieht, die Bearbeitung von Asylanträgen oder die Integration von abgelehnten Bewerbern in Mexiko, werde lange dauern, meint der Migrationsexperte von der Universität Kolev in Tijuana, Rodolfo Cruz. Es gibt für die Migranten aus Mittelamerika nicht viele Alternativen. Nur sehr wenige werden von den US-Behörden Asyl bekommen. Vor allem Frauen und Kinder werden es erhalten. Aber die jungen Männer, die werden nicht anerkannt, wahrscheinlich noch nicht einmal vorsprechen dürfen. Sie haben zwei Möglichkeiten: in Tijuana oder in einer anderen Grenzstadt bleiben oder in ihre Heimat zurückkehren. Oder so, wie es bislang üblich ist, ohne Papiere über die grüne Grenze gehen. Das Problem dabei, dann noch einen Asylantrag zu stellen, ist seit einem Dekret von US-Präsident Trump nicht mehr möglich. Auch deshalb werden die tausenden Migranten ausharren und hoffen. Auf einen Platz auf der Warteliste.
Jetzt herrscht immerhin Gewissheit. Vor einem Jahr war ein argentinisches U-Boot im Atlantik spurlos verschwunden. Ein letzter Funkspruch, ein Kurzschluss, eine Explosion und seither keine Spur vom Schiff und den 44 Mann der Besatzung. Jetzt hat ein Mini-U-Boot eher zufällig das Wrack der Ara San Juan entdeckt. Einzelheiten dazu von Ivo Maruschik.
Das Wrack liegt 460 Kilometer vor der Küste von Patagonien, in gut 900 Metern Tiefe, in einer Art Schlucht. Die San Juan konnte durch Fotos einer Unterwasserdrohne eindeutig identifiziert werden, wie Enrique Balbi, Sprecher der argentinischen Marine, bestätigte.
Caleta de proa.
Das ist der Bugbereich mit den Torpedorohren. Hier können Sie die zwei Reihen Torpedorohre erkennen, aber ohne die Außenklappen. Und man erkennt genau, dass die Außenhülle des Schiffsbugs hier abgetrennt ist. Womöglich liegt sie noch im Trümmerfeld. Denn was Sie hier sehen, ist nur der innere Druckkörper. Andere Fotos zeigen die Schiffsschraube der San Juan, halb im Meeresgrund versunken, und den Turm des U-Boots, der um 90 Grad abgeknickt ist. Die San Juan hatte vor einem Jahr auf der Fahrt von Ushuaia im äußersten Süden Argentiniens in ihren Heimathafen Mar del Plata gemeldet, dass Wasser in das U-Boot eingedrungen sei. Das Seewasser habe einen Kurzschluss ausgelöst. Wenig später registrierten Unterwassermikrofone ein lautes Geräusch in dem betroffenen Seegebiet. Durch die Fotos wird jetzt etwas deutlicher, was passiert sein muss, auch wenn immer noch nicht klar ist, wie sich das Unglück genau abgespielt hat. Das wichtigste Detail ist, dass das Trümmerfeld nur 80 auf 100 Meter groß ist. Das legt nahe, auch wenn uns die letzte Gewissheit noch fehlt, dass das U-Boot erst in der Nähe des Meeresgrunds implodiert und kollabiert ist. Denn die abgetrennten Trümmer liegen alle sehr nahe beieinander. Der Bericht des US-Unternehmens weist vor allem auf ein großes Wrackstück hin. Das ist der Druckkörper, der aus 33 mm dickem Spezialstahl besteht. Noch ist aber nicht klar, ob, wie und wann das Wrack gehoben werden kann. Verteidigungsminister Oscar Aguad musste einräumen, dass Argentinien dafür auf internationale Hilfe angewiesen wäre. Dafür fehlen uns die Mittel. Wir haben nicht einmal die Mittel, um in diese Tiefe abzutauchen. Die Angehörigen der 44 Seeleute, die an Bord der San Juan waren, wurden kurz vor der Öffentlichkeit informiert. Der Vater eines Maschinisten sagte, dass er und die anderen Familien darauf bestehen, dass das U-Boot-Wrack geborgen wird.
Über den Fall Khashoggi hatten wir ja schon zu Beginn dieser Sendung berichtet. Jetzt kehren wir noch einmal nach Saudi-Arabien zurück. Das Land mischt ja seit Jahren mit im Bürgerkrieg im Jemen. Saudi-Arabien fliegt Luftangriffe, um die Regierung zu unterstützen gegen die Houthi-Rebellen. Über die humanitären Folgen dieses oft vergessenen Krieges hat David Baisley im UN-Sicherheitsrat berichtet. Er ist Direktor beim Welternährungsprogramm. Georg Schwarte hat sich den schockierenden Bericht angehört.
David Beasley kennt die Zahlen. Alle hier im Sicherheitsrat kennen sie. 12 bis 18 Millionen Menschen im Jemen, am Rand des Hungers. Sie essen Gras, Blätter. Aber David Beasley, der Direktor des Welternährungsprogramms, der gerade dort war, im sterbenden Land, er saß im Sicherheitsrat und sagte, es gehe nicht um Zahlen. Es seien Menschen. Sie hätten Namen.
But this is not just about numbers, because it's about real people with real names. Like little Mohammed, whom I saw just 2 days ago in the hospital in Sana'a.
Mohammed. David Beasley sah ihn vor 2 Tagen im Krankenhaus von Sana'a, einer einst stolzen Stadt, die auch gerade stirbt. Mohammed, 8 Monate alt, chronisch unterernährt, 3,3 Kilo schwer, ein Drittel dessen, was ein Kleinkind in diesem Alter wiegen sollte.
This little 8-month-old boy, his parents had driven 300 kilometers to get to the only hospital that had some support.
Seine Eltern fuhren 300 Kilometer zum einzigen Krankenhaus, das überhaupt irgendwie helfen konnte. Im UN-Sicherheitsrat Totenstille. David Beasley schaut in die Runde. Haut und Knochen, sagt er. Sie alle kennen die Bilder aus den Nachrichten. Mohammed war auch nur Haut und Knochen.
Little Mohammed was not much more than skin and bones.
Das sind keine Bilder von Einzelfällen. Das ist die Realität im ganzen Land. Mohammed war nur noch Haut und Knochen. Beasley zögert, fügt an, ich sage, er war Haut und Knochen. Mohammed ist gestern gestorben.
I said, was not much more than skin and bones, because little Mohammed died yesterday.
Jahrelang Bürgerkrieg, vergessen von der Welt, Saudi-Arabien bombt aus der Luft, gegen die Houthi-Rebellen, die Rebellen töten am Boden. Und es sterben Mütter, Kinder, Babys, verhungern. Beasley war gerade da und er ersparte dem Sicherheitsrat, in dem die Ersten mit den Tränen kämpften, gar nichts.
It's hard to walk through a hospital in room after room after room. You see these little children dying before your very own eyes.
Es sei schwer, durch ein solches Krankenhaus zu gehen und Zimmer für Zimmer für Zimmer diese kleinen Menschen vor den eigenen Augen sterben zu sehen. Beasley, selbst Vater, erzählt in einem Bett ein kleines Kind, die Fußsohlen schauten aus der Decke hervor. Er habe gedacht, er kitzle den Jungen nur, um ein Lachen zu hören, ein Lächeln vielleicht.
But there was no smile. It was like tickling.
Aber es gab kein Lachen. Es war, als würde man einen Geist kitzeln. Im Sicherheitsrat schwiegen sie, so laut, als lauschten dort alle, um doch irgendwo im untergehenden Jemen ein Kinderlachen hören zu können.
There are no smiles, no laughter. The crying is weak. They're sick. They're hungry. They're dying.
Kein Lachen. Kein Lächeln, selbst das Weinen sei leise. Sie alle seien krank, hungrig. Sie sterben, sagt der Direktor des Welternährungsprogramms. Der Chefarzt habe ihm gesagt, jeden Tag 50 neue Fälle. Sie haben Platz für 20. Und was machen Sie mit den anderen? Fragte Beasley den Arzt.
I said, what do you do about the other 30? He said, we send them home to die.
Wir schicken sie zum Sterben, nach Hause, habe der Arzt geantwortet.
Georg Schwarte aus New York und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Heute ohne Fußball-Bundesliga, Länderspielpause. Und für die deutsche Fußballnationalmannschaft geht das Katastrophenjahr 2018 angemessen zu Ende. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Nach der Pleite bei der WM ist Deutschland jetzt auch noch abgestiegen.
Ja, aus der Liga A der Nations League, der absolute Tiefpunkt. Also, und das, obwohl die Deutschen selbst gar nicht gespielt haben. Gestern Abend haben aber die Niederländer überraschend Weltmeister Frankreich geschlagen mit 2:0. Und das bedeutet, Deutschland ist Gruppendritter und damit mit Abstand Letzter. Auch ein Sieg am Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande kann daran nichts mehr ändern. Und dementsprechend bedient ist auch Teammanager Oliver Bierhoff. Er sieht aber auch etwas Positives daran, nun ganz unten angekommen zu sein.
Es ist natürlich enttäuschend für uns, aber ich bin jemand, der immer nach vorne schaut, positiv denkt. Und vielleicht ist auch dieser Schlag nochmal notwendig gewesen, dass wir einfach wissen, dass wir im nächsten Jahr von null anfangen und uns vieles wieder erarbeiten müssen.
Also ganz nach dem Motto, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen.
Diese neue Nations League ist ja durchaus umstritten. Ist es da nicht ziemlich egal, wie man spielt?
Ja und nein. Für viele deutsche Nationalspieler hat sie keinen hohen Stellenwert. Sie ersetzt ja auch die normalen Freundschaftsspiele, die die Nationalmannschaften sonst zwischen den Weltmeisterschafts- und Europameisterschaftsturnieren gespielt haben. Aber jedem Sportler tut ein Abstieg weh, egal aus welcher Liga, sagt auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka.
Grundsätzlich ist das natürlich ein sehr negativ behafteter Begriff. Und trotzdem glaube ich, dass es für uns auch als Nationalmannschaft wichtigere Dinge gibt, beispielsweise die Qualifikation für die EM und die WM.
Ja, wer allerdings in der Nations League gut abschneidet, verschafft sich eine bessere Ausgangsposition in der EM-Qualifikation. Daher ist auch das Spiel der Deutschen am Montag gegen die Niederlande nicht ganz unwichtig. Vom Prestige mal abgesehen, gewinnt Deutschland, könnte die deutsche Mannschaft als einer der Gruppenköpfe für die EM-Qualifikation gesetzt werden und hätte somit etwas leichtere Gruppengegner.
Also Montagabend, 20.45 Uhr, Deutschland gegen die Niederlande in Gelsenkirchen. Das vorerst letzte Spiel der Deutschen in der höchsten Gruppe der Nations League. Kommen wir zu erfreulichen Nachrichten, und zwar vom Tennis. Ein Deutscher steht im Finale der ATP-WM. Wer?
Alexander Zverev. Vor 22 Jahren hat das zuletzt ein Deutscher geschafft, nämlich Boris Becker. Jetzt spielt der 21-jährige Zverev morgen in London im Finale, denn er hat eben sein eigenes Idol, den Schweizer Roger Federer, glatt in zwei Sätzen geschlagen mit 7:5 und 7:6. Im Endspiel morgen trifft der Hamburger auf den Gewinner des zweiten Halbfinals, also entweder auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder auf Kevin Anderson aus Südafrika. Die beiden spielen erst um 21 Uhr.
Und noch ganz kurz Wintersport. Skispringen erfolgt. Erfolgreicher Auftakt für die Deutschen?
Ja, und wie? Sie sind in Wismar aufs Podest gesprungen. Das deutsche Quartett musste sich nur Gastgeber Polen geschlagen geben. Das allerdings relativ deutlich. Überflieger Kamil Stoch macht also da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Aber es war auch erst der erste Wettbewerb der neuen Saison.
Das war der Sport mit Sarah Schwedmann. Dankeschön. Und das war's auch für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.